Spur mit unserer Sonderserie über Offenbarung 23. Mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Hallo. Mir gegenüber der wunderbare Markus. Herzlich Hallöchen. Willkommen.
Und heute mit der Folge Nummer 5 aus unserem Zyklus, wie wir Verschwörungstheorien am besten durcharbeiten, und zwar wieder mit dem Hinweis, dass wir selbst nicht an Verschwörungstheorien glauben, sie auch nicht verbreiten möchten und sie nur so weit bearbeiten, wie es für dieses Hörspiel nötig ist. Heute kommen wir zu Folge 5, das Handykomplott.
Das Handykomplott, meines Erachtens, ja, über die Qualität der Folge kommen wir sicherlich später noch zu sprechen, aber sie hat ein Novum, nämlich, dass die letzte Folge mit einem Cliffhanger geendet hat und die neue Folge in direkter Weise genau an das vergangene Gespräch anknüpft.
Na, hol uns doch mal rein.
Wir haben in der vorigen Folge am Ende Wim Banner und T-Rex alias Georg Brandt das Handy, das vermeintliche Handy von Tron, verfolgen, hören dürfen. Hm. Es gab plötzlich eine Ortung, diese Ortung bewegte sich um die Beamten, zwischen den Beamten und immer weiter herum. Und die ganze Sache endete dann relativ abrupt. Und jetzt steigen wir genau an diesem Punkt wieder ein. T-Rex und Kommissar Banner sind relativ aufgeregt dabei zu suchen, wieso sich denn dieses Handy zwischen sich bewegt. Und dann gibt es also eine, und es klingelt, und hören sie das Klingeln, und am Ende finden sie das Handy. Aber auch hier wird noch einmal ganz kurz abgebrochen. Lustigerweise, wenn man dann schon weiß, wie es weitergeht, sagt T-Rex dann noch: Meinen Sie, das ist wirklich Tron? Okay, Gott sei Dank bleibt es so einem relativ kurzen Cliffhanger. Ja. Es gibt mal wieder einen von Dagmar Berghoff gesprochenen Einschub der Tagesthemen, die einmal ganz kurz darauf hinweist, dass sich die Verbreitung der Mobilfunktelefone doch in den letzten Jahren stark erhöht hat, dass man bald davon ausgeht, dass die 100%-Marke gebrochen werden und nicht nur und jeder Bundesbürger mindestens ein Handy zu Hause hat. Es wird auch darauf hingewiesen, dass es gewisse Fragen und Kritik an den Mobilfunknetzen und der Mikrowellenstrahlung insbesondere und die Gesundheitseinwirkung geht. Und damit enden die Tagesthemen wieder und wir steigen wieder zurück in die Handlung.
Darf ich kurz mal eingreifen? Und zwar, ich bin ja in meinem vorigen Leben, du weißt das, bei der Telekom gewesen.
Ich bin so alt, ich habe das vorige Leben schon miterlebt. Ja, also Markus war mal Mitarbeiter eines großen deutschen Mobilfunkunternehmens.
Nein, nicht nur das, ja, auch, und das ist, ich habe sogar nach meiner Ausbildung direkt, und das war relativ genau danach, ich habe meine ersten Tage in einem T-Punkt, Veteranen erinnern sich, in einem Telekom-Laden, so rum, die T-Punkte gab es noch gar nicht, damit verbracht, Tatsache, die Einführung des D-Netzes mitzubekommen. Und zwar die Einführung des D-Netzes war am 1.7.1992. Und nur mal so als paar Kerndaten, damit wir in diese Folge.
Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich weiß über dieses Thema aber auch nicht mal annähernd so viel wie Markus. Ich lasse ihm da völlige Redefreiheit, staune und lerne.
Okay.
Wie sich das für den Praktikanten gehört.
Genau. Sehr schön, sehr schön. Wenn die Leute wissen, wo ihr Platz ist, das ist gut und das ist auch schön so. Nein, aber ganz ernsthaft. Am 1.7.92 startet das D-Netz in Deutschland. Wir sind in einer Zeit, zu der Zeit, deswegen, ich weiß gar nicht genau, wann diese Folge spielt, aber deutlich später. Wir sind zu einer Zeit, wo die Mobilfunkgeräte mehrere tausend Mark kosten. Also so 3.000, das Motorola, was viele kennen, der Knochen, wie man heute so schön sagt, kostete 3.400 D-Mark. Also es war wirklich eine Investition, so etwas zu haben.
Gefolgt dann vom Siemens S1? Kommt das hin?
Das kam relativ spät.
Tatsächlich? Das ist mir nämlich als Knochen bekannt.
Das hat man hat mehrere große Handys so genannt, aber der originale Knochen war das Motorola, was eine relativ große Antenne noch hatte, was sehr bauchig war, was auch in amerikanischen Filmen gerne vorkam aus dieser Zeit. Das war der klassische Knochen von Motorola. Bone. Hatten die Amis schon gesagt, deswegen kam da diese sehr schlechte Übersetzung zustande. Und wir reden da von Geräten, die über 3.000 D-Mark kosten. Die Grundgebühr waren 79 Mark und 80. Das war auch Geld für damals. Heute würde man sagen, bei 40 Euro, naja, wieso zahlen andere auch? Das war damals nicht so. Und die Gesprächsminute lag bei 2 D-Mark, was 1,10 Euro wäre.
Ja.
teuer. Also, absolut teuer. Das war wirklich teuer und das haben sich wenig Leute geleistet. Dafür war die SMS, als sie dann eingeführt wurde, 94 kostenfrei noch. Jedenfalls reden wir von so Zeiten, als das noch eine Investition war. Und um nochmal auf die Geschichte mit den Strahlen zu kommen, es gab Untersuchungen zu diesen Mikrowellenstrahlen und viele Leute haben sich Gedanken gemacht. Das ist aber relativ flott dann im Nichts verschwunden. Man muss dazu sagen, wissenschaftlich, und das sage ich jetzt mal dazu, gibt es in gewissen Wellenbereichen einen Nachweis über eine Reaktion im Gehirn, nämlich über Eiweißgerinnung, wenn man sich bei einer Sendeleistung von 1000 Watt in der Nähe der Antenne im Rahmen von 10 Metern aufhält, dann gibt es Wellenbereiche, wo im Gehirn das Eiweiß gerinnen kann. Das sind aber Werte, die erreicht der Mobilfunk nie.
Richtig. Und also abgesehen davon, schon an dieser Stelle sollte man sich darüber Gedanken machen, dass man das Handy immer ein bisschen vom Ohr weghalten soll. Oder wir kriegen im Laufe der Folge auch noch eine andere wunderbare Option dazu, die ich hochgradig amüsant fand. Ja. Dazu kommen wir später. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass die ist wissenschaftlich belegt.
Aber das ist in der Realität.
Das, es, meines Erachtens gibt es tatsächlich keinen bekannten und erwiesenen Fall.
Nein. Gut, das gibt es nicht. Es gibt Sicherheitsbestimmungen, die sind auch sehr hoch, nicht ganz so unrecht. Man muss sagen, die Maximalleistung der Handys damals waren 2 Watt. Heute sind wir weit drunter, weil die Netzabdeckung ganz andere ist. Und wenn man heute mal so ein Handy-Umsetzer auf einem Haus sieht, man sieht sie manchmal auf Wohnhäusern stehen oder man sieht manchmal den Sendeturm.
Ich brauche nicht weit laufen, Julia hat einen auf dem Dach.
So, die werden betrieben mit, je nachdem, nach Ausdeckung in Berlin zwischen 15 und 20 Watt Sendeleistung und auf der freien Fläche gerne mal 35 Watt. Also wir sind von diesen 1000 Watt so weit weg, dass man sich eigentlich kaum Gedanken um sowas machen muss.
Das ist auch für mich sehr beruhigend. Vielen Dank. Also nein, wir möchten euch natürlich jetzt hier überhaupt gar nicht die Illusion an den Zauber dieser Folge nehmen. Ja. Das ist einfach nur mal ganz kurz vorweggesetzt, so wie sind die Fakten. Aber es ist halt durchaus ein interessantes Thema, an dem auch immer wieder gerührt wurde. So,
genau.
Was machen denn eigentlich die Handys mit uns? Und daher geht es gar nicht nur unbedingt um die Mikrowellenstrahlung. Da habe ich später noch ein ganz anderes interessantes Thema. Wir steigen also ganz locker an dieser Stelle ein. Ich hoffe, ich unterbreche dich jetzt nicht damit.
Wir gehen jetzt rein.
Wir steigen ganz locker mit dem Thema ein. Es geht um Handys und in der Handlung geht es als erstes mal um ein Handy. Und wem soll es wohl gehören? Natürlich gehört es dem guten Tron. Kommissar Wim Banner und T-Rex starren wie gebannt hinter die Hecke. Der natürlich keine verschrumpelte Leiche oder dergleichen liegt, sondern dort sitzt eine Katze mit einem Ledergeschirr um, in dem auf dem Rücken das Handy befestigt ist. Was immer noch klingelt zu diesem Zeitpunkt. So haben sie es ja gefunden. Und sie hatten sich schon gewundert, warum macht denn derjenige, der es mit sich rumträgt, den Ton des Handys nicht aus? Naja, also sie nehmen die ganze Sache dann jedenfalls auf und dann passiert für mich was ganz Eigenartiges. Willst du da noch irgendwas dazwischen? Du hattest gerade so gezuckt, nein. Dann passiert Folgendes, sie untersuchen also das ganze Handy und Banner gibt T-Rex das Handy mit und sagt, du hast doch bestimmt irgendwie oder sie haben doch bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, sich das Ganze anzugucken. Worauf T-Rex relativ erstaunt reagiert, was ich auch durchaus verstehen kann und sagt, sie können mir einfach so Beweismittel aushändigen. Und da kommt für mich eine sehr interessante Stelle, weil Wim Banners sagt, naja, eigentlich ruhen ja die Ermittlungen, weil Ermittlungen gegen Tote und sind ja eigentlich gar nicht so erlaubt hier. Und deswegen, das hat mehr so ein bisschen eine kleine private Motivation. Er hat ein schönes anderes Wort dafür gefunden, das fällt mir jetzt gerade leider nicht ein. Die Frage, die wir uns dabei stellen müssen, er gibt also Georg tatsächlich dieses Handy mit, die Frage, die wir uns hier stellen müssen, was treibt eigentlich Kommissar Wim Banner an als Sonderermittler des LKA für Internetkriminalität, hier irgendwie offensichtlich so kleine Privatermittlungen anzustellen?
Interessant, oder? Ja, man muss auch eine gigantische Zeit haben. Also man muss.
Wer weiß, am Ende ist der gar kein Kommissar. Ich weiß es übrigens noch nicht.
Nein, das ist auch nicht das Thema jetzt gerade. Der Punkt ist, die Frage ist ja, die Frage ist, wie gesagt, was treibt ihn an? Was lässt ihn so ungewöhnlich handeln? Warum gibt er ihm das Handy? Wo er sonst immer sehr einnehmend bei der Sache ist. Jedenfalls untersuchen sie dann, also sie gehen dann wieder in die berühmte unaufgeräumte Studentenunterkunft.
Berliner Suarezstraße.
Genau, in der Berliner Suarezstraße zwischen Pizzakartons und wie es immer so beschrieben wird. Und Kim Schmidtke ist auch dabei. Und,
Und die Katze.
Also das ist auch interessant.
T-Rex nimmt sofort die Katze mit. Ja, also.
Aber Hacker und Katzen, da ist auch so eine. Das ist eine Verbindung, das kann ich verstehen. Aber auf jeden Fall untersuchen
sie. Die können sie auch wochenlang aus den Nahrungsresten.
Und zwischen den Kartons spielen.
Entschuldigung, liebe Hacker, war nicht so gemeint.
Genau. So, und sie untersuchen das Handy und es wird eins aufgefallen, die Katze hat einen Ohrring und die Katze hat ein extrem gut passendes Ledergeschirr.
Absolut also maßgeschneidert, wie Kim so schön feststellt. Genau,
es ist also nicht irgendwo erworben und notdürftig rumgegossen, sondern man hat da wirklich etwas gebaut, damit es gut passt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Man untersucht das Handy, hat keine Nachrichten, man hat keine Anrufe. Es gibt einen Anruf an Nolo und man geht da aber drüber hinweg. Also man erwähnt ihn kurz. Es fällt kurz auf, aber man
ja, man wundert sich darüber, dass sie eigentlich immer nur gesagt hat, naja, sie hat immer die Mailbox angerufen, aber dass sie angerufen wurde von dem Handy, das wird jetzt erstmal beiseite gelassen. Es wird zwar kurz zweifelnd angemerkt, aber
zur Seite. Jetzt ist natürlich so, man muss auch nicht immer voll einsteigen. Das soll ja auch genau uns sollen so eine Sachen ja auffallen, damit diese Handlung ein bisschen spannend wird. Also ich verstehe den Trick da drin, ne?
Ja.
Aber ja, es ist trotzdem interessant. Die untersuchen das dann weiter und finden im Innenleben einen ungewöhnlichen Aufbau, nämlich in dem Handy befindet sich Alufolie und gewisse Bauteile sind eingewickelt.
Und wir wissen alle, was Alufolie alles kann.
Wir sitzen selber jetzt mit so einem Hut hier.
Absolut, ich habe Angst vor außerirdischen Gehirnstrahlen.
Auf jeden Fall. Und dementsprechend, wer hat sich nicht schon aus Alufolie einen Hut gebastelt, weil er dachte, er wird abgehört. Und genau hier sieht es im Innenleben so aus. Und die erste Vermutung ist, dass Strahlen abgeschirmt werden sollten und eine Ortung verändert werden sollte, was ja sagen wir mal, paranoiden Lebensweise und einem Menschen, der sich mit Kryptografie beschäftigt, durchaus passen könnte. Und was passiert dann?
Ich habe mich jetzt gerade so in die Alufolie verrannt.
Es passiert auch immer, wenn man über jemanden redet, dann kommt immer?
Richtig.
Es klingelt.
Das Handy, also die sagen noch, oder stimmt, T-Rex sagt noch, ich behalte das Handy, wer weiß, vielleicht ruft ja jemand an und bingo bongo, es klingelt, wie auf Befehl. Und zwar ruft dort eine Frankfurter Nummer an, die vorher bereits kurz erwähnt wurde, die eigentlich laut Erforschung gar nicht mehr existieren dürfte.
Für die Ortskundigen, Frankfurt am Main ist diesmal gemeint?
Es ist Frankfurt am Main gemeint, auf die Ortsangabe kommen wir später oder ich komme da auf jeden Fall nochmal drauf. T-Rex nimmt ab. Und jetzt bin ich gerade gar nicht mehr so, doch, es meldet sich eine recht verführerisch klingende junge Dame, die sich bereits als Margot vorstellt. Ist das richtig?
Ja.
Genau. Und ist erst sehr sanftmütig, wird dann also sehr plötzlich schlägt dann ihr Tonfall um und sie wird sehr, schlägt einen gewissen Befehlston an. Und T-Rex reagiert sehr stark darauf.
Genau. Und er wirkt in dem Moment etwas apathisch und lässt Kim da vor Ort. Und was ungewöhnlich ist, er lässt ihn nicht nur vor Ort, er nimmt seinen Laptop
nicht mit.
Also genau. Diese untrennbare Einheit, Georg Brandt, Laptop, wird hier das erste Mal auseinandergerissen. Ein Taxi wartet, was auch sehr interessant ist. Und er fährt wortlos zum Flughafen, Umstieg in einen schwarzen Mercedes und ab nach Frankfurt.
Das kennen wir alle.
Ich meine, wir wissen alle, wenn wir ins Taxi steigen,
müssten wir eigentlich sagen, wo wir hinwollen.
Ja, nicht nur das. Selbst wenn demjenigen gesagt wurde, wo wir hinwollen. Mal angenommen, der sagt, wissen Sie was, fahren Sie mal hier zur 0815 Straße und sammeln Sie mal den Kollegen Fenske ein und bringen Sie den hier in die und die Straße.
Ja.
Ja, dann würde man vielleicht
öfter mal tun.
Ja, ich werde mein Verhalten bessern. Und der Punkt ist ja, das könnte man tun. Und der Taxifahrer würde auch vielleicht den Ort nicht mehr erfragen, aber er würde sagen, Tag.
Irgendetwas. überhaupt irgendwo ein Mindestmaß an Kommunikation oder vielleicht ein Hinweis darauf, die Fahrt ist schon bezahlt oder ich hätte gerne 40 Euro.
Ja. Ich mache das ja auch nicht zu meinem Hobby. Ich mache das ja auch nicht zu meinem Spaß. Und so, also man hätte eine gewisse Form von Kommunikation.
Absolut nicht. Witzig finde ich auch, man fährt zum Flughafen und steigt dann in eine S-Klasse, in ein Mercedes S um, auch hier unbezahlte Werbung.
Ja.
Aber ja, in eine schwarze Luxuslimousine, weil in Bund gibt es die auch nicht. Und dann fährt man nach Frankfurt. Das stellt sich, pardon, ich muss mein Handy ausschalten.
Ja. Die Strahlung.
Ja, ja, ich weiß. Man fährt dann nach Frankfurt. Das ist auch relativ flugs gemacht in diesem Hörspiel. Wer die Strecke Berlin-Frankfurt schon mal mit dem Auto gefahren ist, der weiß, dass das nicht ganz so reibungslos geht und auch nicht ganz so stressfrei. Aber T-Rex sitzt ja hinten in der wahrscheinlich langen Version der S-Klasse und kann die Füße ausstrecken. Vielleicht auch eine Mütze voll Schlaf nehmen. Man kommt in Frankfurt an, im größten Gebäude der Skyline. Und da habe ich jetzt sofort geklingelt, aber ich habe mich leider verrannt. Ich wollte nämlich sagen, wer weiß, was dahinter steckt, weil da ist keine Pyramide auf dem Dach, das ist nämlich der Commerzbank Tower, aber der wurde erst ein paar Jahre nach dem Handlungsspielraum hier fertiggestellt. Der ist nämlich 3 Meter höher als das zu diesem Zeitpunkt höchste Gebäude, der Frankfurter Messeturm.
Der Messeturm hat aber die Pyramide.
Der hat die Pyramide, ja. Genau. Leider, ich dachte, ich wäre einer großen Verschwörung auf der Spur, ja, aber es hat sich ziemlich schnell zerschlagen.
Schade, schade, schade. Ja, die Pyramide, wir schreiben ja alle große Kräfte zu, hier auch. Warum wirklich da eine Pyramide raufgebaut wurde,
konnte ich nicht ermitteln.
Ist auch wirklich relativ nebulös. Vielleicht hatten die Bauherren auch ein bisschen mystische Gedanken dabei. Vielleicht sollte es auch magische Kräfte zusammensammeln, was auch immer. Lichteffekte hat es nicht, das ist nachgewiesen.
Vielleicht wollte der Architekt doch nur irgendwo seine tropischen Pflanzen unterbringen.
Oder vielleicht war es auch nur ein Wiedererkennungswert. Auf jeden Fall ist der Messeturm sehr sichtbar. Sekunde mal kurz, mach du mal weiter.
Ich würde an dieser Stelle kurz übernehmen. Er wird in diesem Gebäude quasi herausgeworfen. Und wird sofort dazu veranlasst oder wird von der lieben Margot, die wir bereits schon kennengelernt haben, abgefangen. Diese erweist sich als äußerst attraktiv und galant gekleidet, sehr elegant, Business-Kostüm, schlanke Figur. Die wird sehr, sehr intensiv beschrieben, sodass sich der Hörer, in diesem Fall tatsächlich zumeist der männliche Zuhörer, schon ein ziemlich direktes Bild von der Wirkung und der Optik dieser Frau machen kann. Lange, rote, gelockte Mähne. Die sammelt T-Rex jedenfalls unten ein, begrüßt ihn und fährt mit ihm ins oberste Stockwerk, nämlich in die Pyramide des Messetowers. Und mein Programmchef ist wieder da, deswegen kann ich an dieser Stelle sagen, wir sind gar nicht viel weiter gekommen. Das heißt, wir sind in die Pyramide gefahren.
Genau. Ich werde gerade von meinem Hund begrüßt. Genau.
Ich auch.
Genau, und von oben sieht Margot dann und zeigt auf die Hauptstraße, das ist die Frankfurter Zeil, wer da schon mal war, das ist die Haupteinkaufsstraße, die ist sehr bekannt. Und nördlich gibt es ein Gebäude mit vielen Antennen, das gibt es da wirklich. Und man muss dazu wissen, sie erzählt dann, dass das die NSA ist und dass die dort ihre Dependance in Deutschland haben. Und T-Rex fragt ein bisschen verwundert, wie die sind hier ganz einfach zu sehen. Das ist nicht so ungewöhnlich, weil wer vor der Maueröffnung Westberliner war, wir Westberliner wussten auch, wo im Grunewald die Zentrale des CIA war, weil sie da einfach eine Villa bewohnten. Und es stand auch nichts anderes dran am Klingelschild. Da stand Central Intelligence Agency. Da stand auch nichts Verheimlichtes dran. Das war halt der offizielle Punkt. Und so etwas haben die meisten Nachrichtendienste. Dementsprechend ist das der Teil für T-Rex jetzt hier erspielt, als wäre es ungewöhnlich. Es ist aber eigentlich gar nicht so.
Also man muss dazu ganz kurz sagen, Markus hat einen ganz kleinen Schritt übersprungen, weil erstmal wird auf die Frankfurter Zeile gezeigt, die einfach der Kommunikationsknotenpunkt, das Gebäude mit den vielen großen Antennen drauf und als einer der Kommunikations- oder Mobilfunk-Kommunikationsknotenpunkte in Deutschland dargestellt ist, was, glaube ich, zu dieser Zeit zumindest sogar stimmte, soweit ich das gesehen habe. Das war auf jeden Fall an die Frankfurter Zeile angrenzend. Und Margot zeigt ihm dann auf der anderen Seite von Frankfurt, nämlich am Bahnhof, den großen Glaskasten, ob er den denn sähe. Und dort sitzt nämlich nicht die CIA, sondern die NSA drin. Genau genommen mit der Adresse am Bahnhof 6. Ich habe da mal kurz recherchiert. Das Gebäude gibt es. Das Gebäude ist kein Glaskasten. Es gibt ein paar andere Sachen da drin. Es gibt eine große Steuerberatungsgesellschaft, Rhein-Main-Verkehrsbund steht groß oben drauf, ist auch der Hauptanteilseigner dort. Es gibt aber auch einen kleinen Mobilphone-Shop, den kann man sich aber eher so als Kleinladen vorstellen, unten in der Zeile. First Electronics, naja, und all sowas. Dieses Gebäude ist also an dieser Stelle, sei gesagt, fiktiv.
Genau.
Musste ich
wissen. Und du hast ja auch korrekterweise geschrieben, dass sich in diesem Gebäude und in Frankfurt sind die wirklich ansässig, die DENIC befindet, die ganzen DE-Adressen verwaltet.
Stimmt.
Wenn man also eine Domain haben möchte, dann braucht man die von der DENIC, jedenfalls in der Registrierung. Genau, dann gibt es hier einen Verweis auf die NSA. Ist alles gar nicht so, also das wird ein bisschen nebulös da gezeichnet in der Handlung, ist es gar nicht. Wir haben da so ein paar Hinweise. Was aber eigentlich der Träger ist, ist, dass das Margot behauptet, dass ING für die NSA arbeitet und quasi Überwachungen durchführt. Da gibt es natürlich, das ist wo der Ansatz entsteht, da wird so ein bisschen Misstrauen gestreut.
Richtig. Es wird auch dabei, also T-Rex ist da relativ verwundert erstmal und fragt, na, wie soll denn das Ganze so vonstatten gehen? Und Marco erklärt ihm das Ganze alles locker flockig, nämlich dass dort sozusagen ein Algorithmus eingespeist wird, der das Handy stets sendebereit hält und die akustischen Signale eben dauerhaft von der anderen Seite aus hörbar sind. Witzigerweise gibt es hier eine ganz interessante Analogie, wo damals zu diesem Zeitpunkt natürlich keiner was dran denken konnte, aber unsere heutigen Smartphones, und ich denke mal hier erzähle ich niemandem eine große Verschwörungstheorie. Wenn wir uns intensiv über meinetwegen irgendwo einen bestimmten Baustoff unterhalten, dann kriegen wir morgen bei Facebook und Konsorten Werbung für eben jeden Baustoff. Das ist was, was jedem von uns schon mal passiert ist. Das heißt, hier ist die Fiktion gar nicht mal so groß. Ja, das funktioniert natürlich anders. Da wird also keine Standleitung offen gehalten, sondern die eingebauten Mikrofone der Smartphones, was man natürlich alles mit Sicherheit geschickt umschiffen kann. Ich spare mir das, weil ich ein Google-Phone habe. Und das macht sowieso keinen Unterschied. Tatsächlich fand ich das ganz interessant, ja, was zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch eine Fiktion war, ist heute quasi Realität. Wird jetzt nicht unbedingt für äußerst kriminelle Machenschaften und zur persönlichen Abhöre benutzt, aber zumindest zur Werbegestaltung.
Ja, es ist die alte Geschichte, es wird immer klar, und das erwähnt Margot auch in einem kurzen Nebensatz. Wer Illuminatus gelesen hat, es gibt so einen dreiteiligen Roman, der ist auch sehr interessant, vielleicht machen wir den auch mal in einer Sendung, von Robert Shee und Robert Anton Wilson, und die haben in den 70er Jahren die Theorie aufgebracht, und da geht es auch ein bisschen im Roman drum, dass in Zukunft nicht derjenige die wahre Macht hat, der Waren oder Dienstleistungen anbieten kann, sondern derjenige, der über die Informationen verfügt, wer sie benötigt. Und in dieser Zeit leben wir heute sehr real, und das wird hier auch schon angedacht. Was interessant ist, dass Margot zu ihm sagt, du, diese Pyramide ist aber abhörgesichert.
Ja, das fand ich übrigens also auch sehr witzig, weil T-Rex sagt doch gleich, na Mensch, dann kann der doch jetzt aber auch alles mithören. Nein,
hier T-Rex,
das kann, ja. Deswegen sind wir in der Pyramide, die ist natürlich abhörsicher.
Und sie bietet ihm da natürlich eine Form von Schutz an. Margot, ja, muss man sagen, spielt mit ihren Reizen.
Und gleichzeitig verführerischer und äußerst bedrohlicher Art und Weise. Das heißt, sie möchte ihn also beschützen und will ihn so ein bisschen unter seine Fittiche nehmen. Das Ganze wirkt auch so ein bisschen anrüchig oder so ein bisschen schlüpfrig, will ich mal sagen. Da wird mit dem Wortwitz schon entsprechend umgegangen. T-Rex kehrt daraufhin ganz nonchalant zurück zum Studentenheim, aber geht nicht rein, sondern bleibt davor stehen, denn er hat sich offensichtlich auf der dreisekündigen Fahrt aus Frankfurt nach Berlin Gedanken darüber gemacht, über das Geschehene, und möchte jetzt mal was ausprobieren. Er geht jetzt also, ja?
Ich meine, es ist so interessant, dass, wie du sagst, diese für den Hörer, wer jetzt nicht ganz kundig ist, für den kommt die Strecke Frankfurt-Berlin sehr kurz rüber.
Recht.
Das muss ich eine recht.
Recht seltsam. Also es gibt keinen sozusagen Afterwork-Gedankenaustausch mit sich selbst von Georg im Auto auf einer ungefähr 4,5- bis 5-stündigen Fahrt, je nach Berufsverkehr auch gern länger. Ja. Sondern die Gedanken, die werden jetzt einfach gesagt, so, die hat er sich gemacht. Er hat sich also in 4,5 Stunden ordentlichen Plan zurechtgelegt, nämlich er geht nicht in die Wohnung, sondern die Straße lang und fängt einfach mal, ohne einen Knopf zu betätigen, an, mit seinem Handy zu sprechen. Oder genau genommen mit ING zu sprechen.
Ja, genau.
Und spricht einfach nur dieses Handy an. Und Markus, wie könnte es anders sein?
Er ruft an.
So ein
also,
Zufall.
Das hatten wir jetzt schon öfter in den Folgen. Ich meine, 5 Folgen, da ist der geneigte Offenbarung 23-Hörer nicht mehr schockiert, wenn ING anruft, wenn er einfach in die Welt redet.
Absolut nicht.
Da ist also man,
ehrlich gesagt, man wäre arg enttäuscht, wenn wir das nicht tun.
Ja, da hätten wir alle gesagt, macht der Mittagspause, was ist mit dem Mann los? Ja, der muss seinen Job auch machen. So, und dann sagt er ihm aber etwas Komisches. Er sagt, der T-Rex, er solle nicht mal sich selbst trauen. Da ist natürlich so ein Satz, wo man so denkt, also das
wenn man den Rest der Folge kennt, ich habe es ja nur das zweite Mal gehört zur Recherche und muss dann sagen, ja, okay, jetzt klingelt es halt sofort. Genau. Ja.
So. Und natürlich kommt das, was man dann am liebsten hören möchte. Er wird natürlich vor Margot gewarnt. Und T-Rex, die beiden kommen in so ein Gespräch, ING und T-Rex, und er spricht ihn natürlich darauf an, ob er am Tod irgendwie von Tron beteiligt war. Und ING sagt aber nein, und er sagt, Banner ist auch einer von Margots Leuten. Und er schickt T-Rex zu Nolo.
Ja, was, da ist er auch noch nicht gewesen. Das heißt, wir müssen ja die Ortschaften noch abklappern.
Genau.
Also schlägt er bei Nolo auf. Allerdings diesmal nicht in dem Reisebüro des geheimnisvollen reichen Orientalen, sondern bei ihr zu Hause in der Wohnung, Markus.
Wann kriegen eigentlich, also wir haben ja jetzt aktuell diese Sache, dass der Otto-Film einen Warnhinweis kriegt, bevor er ausgestrahlt wird über eine Mediathek.
Mhm.
Und bei Larry Brandt ist das jetzt auch.
Ja, habe ich auch schon gehört. Das ist ja das mit kulturellen Begebenheiten vergangener Zeiten. Und wir haben beschlossen, für Warnhinweis seid wachsam. Und
wann kriegt Offenbarung 23 diesen Hinweis? Weil ich weiß nicht, ob der Orientale, ob das jetzt noch ein richtiger Termin ist. Ich will es auch gar nicht so weit treiben. Auf jeden Fall erscheint...
Keine schlafenden Hunde wecken, Markus.
T-Rex erscheint bei Nolo und hat ein Accessoire dabei, die Katze.
Der Stubentiger.
Es ist, die Katze ist dabei. Die Katze hat auch keinen Namen.
Mietz. Noch nicht. Ja, also Nolo erkennt natürlich sofort die Katze und sagt, das ist doch Mietz.
Genau. Mietz muss aber mittlerweile alt geworden sein, weil wie lange ist Tron tot? Und also.
Ja, das ist eine kroatische Katze. Ne? Die werden extrem alt. Habe ich auch schon mal gehört. Nein, Scherz. Wir können jetzt auch fragen, Nolo arbeitet oder wohnt bestimmt in einer Mietzwohnung.
Brüller.
Den wollte ich nur mal kurz wirken lassen. Ja, das war wirklich ein Brüller.
Ja,
sie kennt ihn auf jeden Fall. Und erstaunlicherweise, und jetzt wird's interessant, wir hatten erwähnt, die Katze trägt einen Ohrring.
Mhm.
Und Nolo erwähnt ganz nonchalant, sie trägt den zweiten dazu.
Ja,
und hat noch ihr macht Tron das, nämlich geschenkt.
Genau, noch macht das alles keinen Sinn.
Das kommt noch, liebe Zuhörer, das wird
spannend. Bleiben Sie dran,
genau. Nach einer kurzen Überblendung sind wir wieder da. Ja. Genau, die Katze wurde kurz vor Trons Tod von ihm an einen kroatischen Bauern übergeben. Man muss dazu sagen, Trons Familie stammte aus Kroatien, daher immer dieser Bezug zu dem Land, der sie gepflegt hat. Und eines Tages hielt wohl laut Nolos Bericht ein Wagen am Gut des Bauerns, öffnete die Tür, die Katze sprang rein, der Wagen brauchte davon und nie wieder war sie gesehen.
Was ein interessanter Move ist. Weil wer hat der Katze beigebracht, in Autos einzusteigen? Warum in dieses Auto? Wer war da drin? Das ist auch, ich meine, klar, diese Fragen sollen offen sein, die sind Teil der Handlung. Trotzdem ist es aber ein interessant eingebauter Move.
Ja.
Und jetzt passiert was Merkwürdiges. Nolo fragt Georg nach einem Date.
Ja, Ausrufezeichen, steht sogar im Konzept bei mir dahinter.
Ja.
Novum.
Ja, und da ist natürlich die Frage, und das wirklich, es kommt aus dem Nichts, es hat auch keinen Ansatz.
Und man fragt sich doch.
Es hat auch keine flirty Vorgeschichte, dass man sagt.
Naja, okay. sie macht eine wirklich poltrige Überleitung. Das muss man dazu sagen. Sie sind bei der Katze und sie sagt, wusstest du eigentlich so, das kommt so wirklich wie aus der Hecke gesprungen. Wusstest du eigentlich, im alten Ägypten waren Katzen ja heilig? Die waren übrigens Symbol der Fruchtbarkeit. Absolut. Apropos Fruchtbarkeit, lieber Georg. Ne? Mhm. Wollen wir nicht mal essen gehen?
Genau.
So, und ich glaube, Georg ist genauso, wahrscheinlich auch überfahren davon der Situation, wie ich selbst.
Das war auch der uneleganteste Flirt des Jahrtausends.
Das war wirklich poltrig, was man eigentlich eher von Georg erwartet hätte und nicht von Nolo. Georg steckt aber noch voll in der Materie. Ich habe mir sofort die Frage gestellt, will Nolo hier einfach mal ganz ungalant das Thema wechseln und Georg abwechseln. Andererseits muss man sagen, und das wird jetzt nämlich interessant, Georg steckt noch viel zu sehr in der Materie. Der sagt mir immer so, ja, vielleicht, aber was mich jetzt wirklich nochmal interessieren würde, zu dem Handy. Mhm. Und daraufhin ist Nolo also hochgradig eingeschnappt. Die ist so richtig...
Das wäre aber keine unnormale weibliche Reaktion. Ich meine, sie hat weit die Tür geöffnet und derjenige hat sie zugeschlagen. Das jetzt wäre nicht so ungewöhnlich. Ich finde, das ist jetzt, dass sie so ein bisschen angegriffen ist, wirkt für mich nicht unrealistisch, ehrlich gesagt.
Da wir uns ja auf weitere Verschwörungstheorien ja gar nicht näher einlassen wollen, lassen wir einfach mal weibliche Psychologie und männliche Psychologie natürlich auch außen vor. Das umschiffe ich jetzt ganz galant, das Thema.
Ja, so wie Nolo halt.
So wie Nolo das macht, ganz genau. Sie reagiert jedenfalls ganz eigen. Ja, das würde aber auch dazu passen, dass sie über das Thema nicht weiter sprechen möchte. Sie schmeißt ihn nämlich raus so mit dem. Aber sie wirkt auch echt verletzt dabei. Also entweder ist das gut gesprochen, gut gespielt. Vielleicht ist es Teil des Drehbuchs, vielleicht auch nicht. Wer weiß das jetzt schon so ganz genau. Sie schmeißt ihn jedenfalls raus und sagst du kommst erst, so nach dem Motto, du kommst erst wieder, wenn dir eingefallen ist, was du hier falsch gemacht hast.
Mhm.
So.
Und der fährt zu dem schmierigen Reporter Kai Sigmann.
Kai Sigmann.
Der diesmal nicht so genannt wird, soweit ich weiß.
Nein,
der wird diesmal nur, wird nur Herr zu Sigmann. Kai Sigmann.
Ja. Ja.
Und dann gibt es diverse Gespräche über Handystrahlung, über die nicht-thermische Strahlung, über Stoffwechselabläufe, was ich auch kurz erwähnt habe am Anfang, dass es Erscheinungen gibt, wo Leute sagen, sie haben Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust, Schlafstörungen. Und bei Kindern und Jugendlichen ist da sowieso alles ganz schlimm. Und diese Sorgen gab es wirklich, diese Erscheinung gab es wirklich und es gab da auch ganz viele Diskussionen drüber.
Es werden an dieser Stelle auch, wer vielleicht näher in die Materie einsteigen möchte, es werden zwei Quellen genannt. Der eine ist ein Physiker namens Highland am Ende. Ja. Über den konnte ich überhaupt nichts finden. Der scheint fiktiv zu sein. Also da habe ich überhaupt nichts gefunden. Währenddessen Professor Dr. Andras Varga durchaus existiert und ein einschlägiges Buch geschrieben hat über Auswirkungen von Elektrosmog auf die Gesundheit. Das ist allerdings tatsächlich einfach wirklich ein wissenschaftliches Fachwerk. Soweit ich das ermitteln konnte, ich habe es nicht gelesen. Durchaus interessant sicherlich, ob das jetzt aussagekräftig ist, gerade dafür, dass Handys unsere Gehirne grillen und wer weiß was. Ich glaube, das hat Dr. Varga damit nicht bezweckt.
Nein,
dennoch existiert er immerhin.
Er existiert und er ist halt eine Quellenangabe. Wen es interessiert, der kann sich da gerne mal reintun. Es gibt aber einen Ansatz und der ist eigentlich, den macht Sigmann ganz klar, dass es eine wirtschaftliche Lobby gibt. Dass es halt ein großer wirtschaftlicher Punkt ist, dass das, und wer sich so weit noch in die 90er zurücksetzen kann und dann noch eine Erinnerung hat, ich erinnere nur an seitenweise Computerbild-Veröffentlichungen von Handytarifen, seitenweise Tests von Handys und nicht zum Schluss mussten die verkauft werden. Also die seitenweisen Anzeigen groß von Elektro-Großmärkten, die neuesten Handys zu gewissen Tarifen anboten.
Ganz genau. Er spielt das, erst, ja?
Das ist halt er sagt auch ganz offen, kannst du dir vorstellen, die Handyanbieter sind die größten Anzeigenkunden.
Richtig, denn er gibt an T-Rex ja einen Kontakt weiter, bei dem er sich melden möchte und so kommt das Gespräch zustande. Und Kai Sigmann möchte aber nicht mit ihm telefonieren und sagt das eben auch noch lachend so. Was glaubst du denn? Kann genau. Ich doch nicht selber machen.
Genau. Und das war wirklich, also auch in der Realität zurück, das war so, das Handy war so ein Statussymbol, jeder wollte, und das war das erste Mal, dass sich Männer darum gestritten haben, wer das kleinere hat. Und das war auch ein Fall und das war auch ein wirklicher Status und man rannte diesen neuen Modellen auch sehr hinterher.
Ja.
Und danach gibt es einen Treffpunkt im Ballsaal vom Hotel Adlon. Und mach du einfach mal kurz weiter.
Im Ballsaal des Hotel Adlons trifft T-Rex dann auf den von Kai Sigmann vermittelten Kontakt, nämlich, jetzt muss ich kurz gucken, wie heißt er denn? Tim Mars heißt er, Entschuldigung bitte, ich wusste nur noch Tim. Tim Mars ist ein fachkundiger und Elektroweltmeister und der hat von Mobilfunk richtig Ahnung. Sie treffen sich im Ballsaal des Hotels Adlon. Das ist eine ganz unauffällige Location. Das wäre auch das Letzte, was mir oder das Erste, was mir eingefallen ist.
Wusstest du nicht, dass der ständig offen ist?
Ich denke, Tim Mars wird schon seine Kontakte haben.
Mhm.
wenn man Mars heißt, also
natürlich
ist der Bruder von Bruno oder, naja, wer weiß. Die Stimme kommt uns jedenfalls sofort bekannt vor. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist. Ich habe jetzt den Namen vom Chemiker vergessen, vom schmierigen Chemiker, aber der Krebsmacher, aber es ist der gleiche. Nee, es ist der gleiche Sprecher, der auf die gleiche galante Art sofort unsympathisch rüberkommt. Also das heißt, das Credo hat er an der Stelle nicht geendet. So, und der macht eins, was wir auch von dem Chemiker schon kennen, der fragt nämlich, also, hast du das Handy dabei?
Hm.
Ja. Und
kannst du dich erinnern, das war bei den Krebsmachern auch so, als er so fragt, ja, haben sie jetzt den Kaffee?
Ja, genau. Ja. Das ist ja auch noch witzigerweise der gleiche Sprecher. Ne? Ja, also genau, das heißt, genau, wir haben hier einen absolut identischen Charaktertypus und das ist an dieser Stelle bei mir tatsächlich auch ein kleiner Minuspunkt der Folge, weil hier hat man einfach sich die Charakterarbeit an dem Typen gespart und hat einfach den auch noch aus der Vorgängerfolge im Prinzip einfach genommen, samt Sprecher. Kleiner Minuspunkt.
Ja, aber er hat es wenigstens ganz gut gemacht. Interessant ist eigentlich, dass er sagt, dass es sich bei dem Handy, was von Tron sein soll, um ein Prototyp handelt. Es wäre seine Erfindung. Es wäre es wäre eigentlich abhörsicher und er hat es Tron gegeben, um halt den Versuch zu machen. Er sollte den Versuch machen. Das ist nicht so ungewöhnlich, das ist auch durchaus ein gangbares Mittel, das macht man mit Computersystemen auch. Und dieser Tim Mars vermutet, dass Tron von der NSA getötet wurde. Und,
aber nur unmittelbar, das legt der T-Rex jedenfalls nahe.
Ja, der Punkt ist, und da, wenn man jetzt in die Realität greift, wenn man jetzt in die Realität greift, da muss man sagen, ist diese Geschichte Verbindung Tron und Nachrichtendienste und Kryptophonen und so weiter waren immer nicht nur ein Gerücht. Und man muss dazu sagen, wenn man etwas herstellt, was wirklich schwer zu knacken ist oder sogar als unknackbar gilt, dann ist man in einer gewissen Gefahr, weil Nachrichtendienste haben nicht, also wenn sie es besitzen, haben sie sehr großes Interesse daran. Sind sie aber auf der anderen Seite der unknackbaren Information, haben sie gar kein Interesse, dass so etwas in den Umlauf gerät, ja, weil sie natürlich sich selber ausschließen. Also schon die Tatsache, dass sowas existiert, würde eine Gefahr darstellen. Und jedenfalls vermittelt den Gedanken, dass es sozusagen,
dass er in den Selbstmord getrieben wurde,
genau.
Es tatsächlich ein Selbstmord war,
ja,
dass ihm der Druck zu groß wäre und Tron wäre ja doch schon ein sensibles Bürchchen gewesen. Also hier haben wir zum ersten Mal jemanden, der sagt, ja, der hat sich schon selbst umgebracht, aber für ihn spielt es auch gar keine Rolle, weil es ist auf jeden Fall durch Fremdverschulden für ihn verstanden. Im Weiteren erklärt der Herr Mars nochmal ganz kurz, wie eigentlich sein abhörsicheres Handy genau funktioniert. Und zwar analysiert es den Datenfluss und lässt nur gesprächsähnliche Daten durch. Dadurch kann man aber auch keine SMS oder ähnliches mit dem Ding versenden oder empfangen.
Hm. Ja, und dann gibt es einen Übergang, der aus dem Hörspiel raus für die Handlung sehr gut ist. Da kann ich ein bisschen was zum Realismus beitragen. Die Kryptophon, es wird angedacht und wird gesagt, ist hier aufgefallen, ISDN spielt irgendwann gar keine Rolle. Heute reden wir nur noch von DSL und so weiter. Das liegt weniger, also hier ist, es wird eine Verschwörung aufgebaut, die im Realismus nicht standhält, weil man hatte selbst mit drei Kanälen beim ISDN, man war am Ende der Geschwindigkeiten. Und das Internet entwickelte sich.
Das haben sie dir jedenfalls erzählt.
Genau, das haben sie mir so erzählt. Die Webseiten entwickeln sich, wurden größer, die Datenmengen wurden höher und man war einfach am Ende der Kette und brauchte etwas, was schneller ist. Und da kam DSL mit einem desynchronen System halt sehr gut daher, weil der Unterschied war, man konnte die Raten auf beiden Seiten, man konnte die Downloadrate und die Uploadrate verschieden schnell machen und dadurch eine höhere Gesamtgeschwindigkeit erreichen. Mhm. Das war die Idee. Und da hält die Verschwörung nicht stand. Aber auf jeden Fall gibt es in der Handlung eine Diskussion mit Kim. Dann gibt es wieder lustige Freimaurersymbolik mit der Pyramide, die auch immer wieder sehr schön und gerne.
Ich hatte eigentlich schon von Anfang an eigentlich darauf gewartet, dass irgendwo jemand damit um die Ecke kommt, vorwiegend eben Kim, und Kim kommt damit.
Aber
um
da
die
siehst Ecke. Du mal, wie schlau die sind, dass sie das sich bis am Ende der Folge, also bis ins letzte Drittel aufheben,
ja, ja,
und nicht am Anfang damit rausschießen, aber das haben die auch gemacht, um dich zu schocken. Und T-Rex bekommt dann einen Anruf und benutzt das neu erworbene Headset.
Ja, ich weiß nicht, ob es nur mir entgangen ist. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wie er es erworben hat. Ist das Nein. irgendwo? Das ist gar nicht so.
Das ist auf jeden Fall sein. Einfach, er hat es plötzlich.
Es ist sein nagelneues Headset und er nimmt das an. Und wir hören in diesem Fall ausnahmsweise, weil er ein Headset trägt, nicht die Gegenstimme.
Genau.
Sondern wir...
wir hören eigentlich nur seine Reaktion.
Wir hören nur seine Reaktion. Und wie wir das schon einmal gehört werden, er wird plötzlich völlig apathisch, reagiert quasi gar nicht mehr auf Tim, lässt erneut seinen Laptop liegen und verlässt das Haus.
Aber er sagt was Wichtiges, ne? Er sagt, ja, ja, ich habe meinen Gürtel dabei.
Ach, richtig. Oh ja, stimmt. Wichtige das ist, Geschichte. Das ist stimmt. Er antwortet dem Anrufer, ja, meinen Gürtel habe ich dabei.
Ja. Was, wenn wir wissen und die Vorgeschichte mit Tron kennen und so weiter, natürlich den aufmerksamen Hörer sofort in eine gewisse Richtung bringt. Er wird apathisch, er verlässt wieder ohne seinen Laptop das Haus, hast du schon gesagt, er fährt dann und er geht zu Nolo und trifft sie auf der Straße und sie erschreckt sich erst, weil er plötzlich da im Dunkeln da ist und sie sagt so, du hast mich erschreckt, ich habe die Tageseinnahmen dabei, außerdem ist schon ein bisschen dunkel und er sagt plötzlich, ja, sie muss noch zur Union Bank und dann sagt er so plötzlich, ja, wie soll
ich, soll ich
fahren und dann sagt sie, wie, du hast ein Auto und er sagt, ja, bin ja kein Battle-Student. Also er ist eigentlich schroff, ungewöhnlich schroff, was er sonst nicht ist und er verfügt plötzlich über einen Alfa Romeo, über einen rosenroten Alfa Romeo. Und er bringt Nolo zur Bank und er wirkt aber sehr verändert, er wirkt sehr ungewöhnlich.
Und sehr, sehr unfreundlich zu,
genau.
Und sehr, sehr pascherhaft auch und sehr eklig zu Nolo.
Und er sagt auch, sie soll aufhören, ständig mit ihr zu reden und er wirkte genervt. Und
auch hier zeigt sich mal wieder Sprecherqualität von David Nathan. Also er schafft ja. Es tatsächlich in einer Sekundenumwendung, den Charakter hart unsympathisch erscheinen zu lassen. Also ein tolles Werk an der Stelle. Ja, genau. Ja,
und dann gibt es diese Geschichte, wie er sie zur Bank bringt und er macht das Radio an, also während sie rauscht, er macht das Radio an und plötzlich erscheint, also es gibt ja immer wieder diese Momente, wo Tron einfach, egal wo, über welches Medium erscheint und das ist hier wieder der Fall, diesmal ist er im Radio und die Stimme von Tron sagt, er soll den roten Drachen verlassen.
Tolle Mehrdeutigkeit an der Stelle.
Da ist ja alles, da ist Margot, da ist das Auto, da ist ja so viel drin. Also das ist ein guter Trick. Ne? Und er fährt dann aber weiter und er fährt mit Nolo zu einem Ort, der sie ganz sicher erinnert.
In den Britzer Park, in dem T-Rex alias Boris damals seinerzeit erhängt aufgefunden wurde.
Tron, nicht T-Rex.
Was habe ich denn gesagt? Habe ich T-Rex gesagt? Ja, achso, Tron. Entschuldigung, Tron. Ne, die fangen beide mit T an, ne? Und ich bin sprachlich ja nicht so bewandert. ja, genau. Und Nolo ärgert sich schon, was das Ganze soll und will also abdampfen. Und daraufhin hält sie diesmal aber wirklich T-Rex mit Gewalt fest, schlägt sie sogar. Mhm. Und spätestens an dieser Stelle wird klar, okay, hier ist irgendwas, wirklich hier läuft irgendwas ganz hart schief. Schleift sie in den Park. Und möchte Nolo, ehe wir das jetzt noch lange ausmalen, versucht sie mit dem Gürtel zu erdrosseln.
Ja.
Doch.
Geh doch. Kommt der Retter aus dem Nichts. Wieder. Woher wusste er alles? Also anscheinend ist ING zur Stelle, kommt zur Rettung, reißt Georg das Headset raus.
Unter der Bemerkung T-Rex, du Idiot.
Genau.
Das ist ziemlich witzig, fand.
Ja, genau. Und interessant ist, dass er ihm das Headset rausreißt, er zerstört es. Daraufhin kommt Georg zu sich und ING zerstört auch noch das Handy und dann kommt so ein Handlungsschnitt. Ich will es gar nicht so weit ausmalen, weil wir müssen ja auch noch den Leuten ein bisschen Luft lassen. Interessant ist, dass danach kommt ein Überschnitt. Georg und Nolo sitzen zusammen im Hotel Adlon und T-Rex alias Georg muss sich stark entschuldigen. Er muss also Buße tun.
Ja, Nolo lässt ihn ganz schön bluten dafür.
Ja.
Aber man merkt auch, dass sie ihm eigentlich schon verziehen hat. Ja, sie möchte jetzt noch ein bisschen was dabei charmant rausschinden, was von meiner Warte aus auch fair enough ist.
Ja. Ja, ja.
Aber mal wieder sehen wir kommen im Hotel Adlon zusammen. Ich weiß nicht, also für die Nicht-Berliner Zuhörer, die das Hotel Adlon vielleicht nicht kennen.
Da sitzen wir jetzt nicht jeden Tag.
Da geht man jetzt nicht wie zu Steinecke, um mal schnell eine Streuselschnecke und einen günstigen Kaffee zu trinken oder sowas. Nein, nein. An der Stelle auch hier keine bezahlte Werbung. Das Hotel Adlon ist schon ein bisschen nobler ist das halt schon. Ne?
Da kostet der Döner 36 Euro.
Tatsächlich jetzt? Ja. Die haben Döner?
Ja, die haben Döner.
Schmeckt der?
Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht gegessen. Aber
das ist der nächste Außentermin, das bringe ich. Ich will einmal einen Döner für 36 Euro treffen, essen und zwar im Hotel Adlon.
Mit Messer und Gabel.
Richtig, und anschließend essen wir die literarische Curry für 10,20 Euro am Brandenburger Tor. Die kann ich übrigens empfehlen, die ist wirklich gut.
Okay.
Egal. Ja, wir sitzen also mal wieder im Hotel Adlon und wir merken schon, dass Adlon wird nach und nach immer mehr einer der häufigeren Schauplätze und wir werden das Adlon künftig auch noch öfter kennenlernen. So viel kann ich an dieser Stelle
genau, schon verraten. Genau, es gibt so einen eingebildeten Schlusskreis, der ist auch sehr gut gemacht. Georg erklärt quasi Hypnose-Effekt, Induktion, Spannung, dass man mit Strahlung gewisse Sachen in Gehirnbereichen beeinflussen kann. Dass es sich unterschiedlich verhält, da gibt's so Theorien drüber.
Also er sagt, die Mikrowellenstrahlung, die nimmt thermische Einwirkung auf bestimmte Gehirnbereiche. Das ist wie mit der Recherche und dem Archiv.
Echt, haben Sie den billiger gemacht? 29 Euro kostet der Döner im Adlon.
Okay, uns wird gerade von der Produktionsassistenz zugetragen, dass tatsächlich die Dönerpreise im Hotel Adlon gefallen sind. Das heißt, wer schon immer mal einen Döner für unter 30 Euro essen wollte, ab ins Adlon, Leute. Genau. Ja, auch hier unbezahlte Werbung, aber wir sehen uns dann dort.
Ja.
Beide Soße? Sie nickt. ja. Gut, genau, also wir sitzen im Adlon und haben das gehört. Genau, also das heißt, die thermische Einwirkung der Mikrowellenstrahlung nimmt Einfluss auf bestimmte Proteine in bestimmten Gehirnbereichen, kann dadurch Gedankenfluss und Ähnliches lenken. Die ausführliche Erklärung, die hört ihr euch am besten von T-Rex selber an. Hm. Die ist schon sehr interessant. Und jetzt, wollen wir das eigentlich verraten, den Witz, oder lassen wir das auch offen?
Nee, lass mir mal lieber offen. Ich würde gewisse Sachen gerade so im Endbereich nicht immer erzählen wollen. Es gibt eine schöne Sache und das wird aber noch kommen, dass nämlich der Margot wird noch öfter vorkommen in den nächsten Folgen und auch ihre Verwandtschaft wird noch öfter vorkommen. Hier wird nur gesagt, sie ist Erbin eines industriellen Clans und sie hat den gleichen Namen wie der Pathologe, der Tron untersucht hat.
Obduziert hat.
Das wird noch wichtig, die Person, um die es da geht, wird auch noch wichtig, aber das jetzt nur mal so als kleine Einwirkung. Was als kleines und in der Schlusspointe, also es ist gar keine richtige Pointe, aber im Zuge dessen, dass wir diese Sache erwähnt haben und die ja schon vom Anfang in der Mitte und jetzt am Ende auch noch vorkommt, es gibt ein Element, was man schön eingebracht hat, nämlich den Ohrring.
Ach so, das war eigentlich der Witz, den ich nicht verraten wollte. Ich denke, ich würde an dieser Stelle, glaube ich, eigentlich damit verbleiben und würde sagen, T-Rex hat eine optische Revolution durchfahren, denn er trägt jetzt einen Ohrring.
Genau. So, damit sind wir am Ende der Folge und sind quasi im Abspannbereich. Wer zu unserer Folge noch was sagen will, der kann gerne über Instagram Kultur, die Kultur gerne einen Kommentar hinterlassen, gerne eine
Bewertung. Vielleicht nehmt ihr 10 Meter Abstand, während ihr die Bewertung sendet.
Genau. Vorsichtshalber. Also wegen der Strahlung. Und ihr könnt uns Kritik, Anmerkungen schicken, Fragen schicken. Wir gehen da gerne drauf ein. Ein kleiner Gruß geht noch raus an Janine, die eine unserer Stammhörerinnen ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Und hätte ich noch eine Schlussanmerkung? Ja, eine Schlussanmerkung haben wir auf jeden Fall. Also die Folge. Ich würde gerne.
Ich dachte, deine Grußformel an Janine wäre jetzt ein bisschen ausufernder. Also, lieber Janine, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wir wissen das wirklich zu schätzen und freuen uns jedes Mal wieder.
Genauso, wie Dirk sagt. Zum Schluss noch. Also, so rein fürs Resümee. Sag mir mal bitte eine kurze, weil ich auch eine Meinung dazu habe. So ein kurzes Resümee über die Folge.
Geht so. Einerseits muss ich sagen, es passiert sehr viel in der Folge, was es aber auch dadurch ein bisschen hektisch machen lässt. Man muss dazu sagen, mir ist es in erster Linie dazu aufgefallen, ich höre die Folge immer zur Vorbereitung nochmal durch und mache mir so ein bisschen Konzeptnotizen über den Ablauf, nicht weil man das alles wiedergeben muss, sondern damit man einfach eine Struktur hat. Und ich habe mich einfach diesmal dabei ertappt, wie ich hier knapp 3 Seiten geschrieben habe, was mir bei den vorigen Sachen irgendwie nicht passiert ist. Das heißt, wir haben hier sehr viele Ortveränderungen, sehr viele Informationen, die auf einen einprasseln, neue Charakter und so weiter und so fort. Das heißt, es passiert ziemlich viel, was das aber für mich auch hin und wieder ein bisschen sprunghaft und ein bisschen hektisch wirken lässt. Damit würde ich dazu schon mal einen Punkt Abzug nehmen und wir bewegen uns hier in einer Verschwörungstheorie, die zwar hübsch bunt ist, aber in meinen Augen für mich interessenshalber nicht weiter nachzuverfolgen wäre. Ja, also die Nummer mit der Titanic zum Beispiel finde ich eine sehr interessante Geschichte, wo man auch immer wieder mal gerne hinguckt, das ist so wie, gibt's Nessie nur wirklich oder nicht. Hier bei dem Mobilfunknetz, ich denke, das hast du mit deinem Fachwissen auch hier schon ein bisschen entkraftet. Deswegen ein bisschen weniger interessant als die vorigen Folgen.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe mich auch eine Zeit lang in der Folge gefragt, wo die eigentlich hin wollten. Das geht eine Zeit lang um Strahlung, dann um Beeinflussung, dann ein bisschen um Fernsteuerung. Also die war ein bisschen zerfleddert. Sie hatte viel Inhalt, viel Plot, aber wenig Richtung, also nicht wenig Richtung kann man nicht sagen, aber die Richtung, die zerfaserte manchmal ein bisschen. Und deswegen gehört sie nicht zu meinen Top-Folgen. Wenn ich jetzt maximal 5 Punkte vergeben würde, würde ich sagen, das ist so eine 3 von 5.
Ja, eine 2,5 bis 3.
Da würde ich mich drauf einigen können. Sie ist hörbar, sie gehört in den Zyklus, aber sie ist nicht eine der Top-Folgen.
Ja, also und sie hat, man muss ja wirklich sagen, so ein wirklich humoristisches Instrument ganz am Ende. Das hört ihr euch am besten mal selber an. Vielleicht finden die anderen Leute das auch gar nicht so humoristisch. Also ich habe auf jeden Fall erstmal hübsch gelacht da über die ganze Geschichte. Ja,
und die war auf jeden Fall am Schluss nochmal
sehr. An der Stelle auch das, schreibt uns bitte gerne in die Kommentare, ob ihr das am Ende auch witzig fandet oder nicht. Ihr wisst dann schon, was ich meine.
Ja. Damit schließen wir diese Folge. Und es war mir ein Fest, vielen Dank. Ich habe festgestellt, also rein aus Podcast-Sicht habe ich festgestellt, dass du quasi meine persönliche Nolo bist und das meine ich nicht du bist jetzt nicht das Party-Girl leider. Hätte mir besser gefallen.
Bin hier und da vielleicht eher der reizenden Produktionsassistenten, die hinter dir sitzt, der hätte das vielleicht nicht so gut gefallen.
Nein, aber doch, innerhalb des Podcast-Systems bist du hier die Nolo, auf jeden Fall.
Echt?
Ja, ja. Du stellst hier die spitzen Fragen. Dazu bist du da.
Okay, Markus.
Hab
alles verstanden.
Weißt du, ich wollte ihn schon immer irritieren.
Ich muss gehen. Tschüss.
Wir schließen die Folge. Ich danke dir, Dirk. Es war wie immer eine gute Folge. Und
für mich auch.
Er ist völlig durch. Ja, damit schließen wir es. Es war mir ein Fest. Bewertung. Auf bald und das war's. Tschüss. Ciao.